Ich war in diesem Jahr mit meiner Frau auch schon im Urlaub, nicht in Spanien, sondern wir waren im April in Nepal und haben einen Himalaya-Trek gemacht rund um das Annapurna-Massiv. Die Annapurna heißt es ja, aber hat denn doch mindestens vier Gipfel in unterschiedlicher Höhe, also dass man sagen kann, rund ums Annapurna-Massiv. Wir lieben die Berge und wir waren denn durchaus auch beeindruckt und staunten, wenn wir bei klarem Wetter die 7- und 8000er Gipfel schneebedeckt, je nachdem von welcher Seite wir, ob wir auf dem Hinweg hatten, wir sie links neben uns und auf dem Rückweg hatten wir dann rechts, auch links, wir sind ja so runtergekommen. Also immer auf der linken Seite das Annapurna-Massiv vor uns. Und dann kamen wir durch blühende Rhododendronwälder und auch das ließ unser Herz höher staunen. Wir staunen über die gute Schöpfung, die majestätische Schöpfung Gottes. Und meine Frage an euch heute Morgen: Wann seid ihr zum letzten Mal so richtig ins Staunen gekommen? Ihr vielleicht in Spanien. Manche Jungen und Männer staunen und schwärmen, wenn sie einen PS-starken Wagen vor sich haben. Oder ihn sogar fahren können, ja? Manche staunen immer wieder darüber und sind gleich im Fachgesprächen, wenn der Multimedia-Markt wieder was Neues aufwirft und man fragt, wie geht das nur, wie funktioniert das? Wobei ich gemerkt habe, viele Frauen können mit Multimedia besser umgehen als wir Männer. Manche Frauen, und das mag jetzt ein Vorurteil sein, schwärmen und staunen vielleicht, wenn sie über die neueste Mode sich unterhalten. Was ist da heute Trend? Ich halte es da eher mit Harald Schmidt, der hat einmal Mode wie folgt definiert. Mode, Männer opfern die Ersparnisse. Spaß beiseite, wann seid ihr denn zum letzten Mal so richtig ins Staunen gekommen? Worüber schwärmt ihr? Und worüber könnt ihr dann andere auch begeistern und sagen, das war doch mal wieder was? Der heutige Predigttext handelt davon, dass der Apostel Paulus über Gott staunt. Wir haben ihn auf den Sonntagsbrief stehen, ein ganz kurzer Text. Ich lese Römer 11, die Verse 33 bis 36. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Entscheidungen und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat den Geist des Herrn erkannt und wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas gegeben, so dass Gott es ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Paulus rühmt und lobt den Reichtum, die Weisheit und die Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Entscheidungen. Übersetzt, ich nehme jetzt eine andere Übersetzung mit dazu, die Zürcher Bibel. Wie unergründlich sind seine Entscheidungen und wie unerforschlich seine Wege. Fiel mir übrigens auch auf, als vom Tod der jungen Frau gesprochen wurde. Wie unerforschlich sind Gottes Wege, das gilt auch da. Aber hier bleibt Paulus staunend vor Gott stehen, weil er und als er über Gottes Heilsweg mit den Menschen nachdenkt. Genau an dieser Stelle bricht es aus ihm heraus. Oh, welch Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. In meiner Lutherbibel steht als Überschrift über diese Verse Lobpreis der Wunderwege Gottes. Und wenn man diese Verse im Zusammenhang des Römerbriefes anschaut, diesen Lobpreis der Wunderwege Gottes, dann hat er so etwas wie eine Scharnierfunktion inne. In den Kapiteln 9 bis 11, also vor diesen Versen, beschäftigt sich der Apostel im Römerbrief mit der Frage, ob denn Gott seine Verheißung an das auserwählte Volk Israel zurückgenommen hat. Für ihn, den Juden Paulus, ist das ein ganz unerträglicher und schmerzhafter Gedanke. Israel? Die Juden haben am Ende des ausgehenden Jahrhunderts, in dem ja die Bibel geschrieben ist, haben nicht zum Glauben an Jesus Christus gefunden, mehrheitlich. Nicht zum Glauben an Jesus Christus gefunden. Die Erfahrung, und darauf blickt Paulus, ist, dass Römer, Griechen, später auch die Germanen sozusagen zum neuen Gottesvolk ausersehen sind. Und die Frage, die sich an dieser Jahrhundertgrenze stellt für die Christen aus Juden und Heiden ist, hat Israel dadurch, dass andere Völker dazukommen, die Gotteskindschaft und die Segensverheißung eingebüßt? Für die meisten von uns mag das heute Morgen eine eher theoretische und abstrakte Frage sein. Was spielen die Menschen jüdischer Abstammung für uns Christen in der westlichen Welt heute für eine Rolle? Aber Vorsicht! Wie oft kommt im Alten Testament die Zusage an dieses Volk vor: Ich will unter euch wandeln und will euer Gott sein. Und ihr sollt mein Volk sein, und dann kommt der Nachsatz oder der zum Hauptsatz gehörende Satz: für immer und ewig. 3. Mose 26 und viele andere ähnliche Stellen in der Bibel. Wie oft kommt das vor? Verheißung, Segensverheißung, Bundesverheißung an Israel. Theologisch ist da konsequent, wenn Paulus im Römerbrief schreibt: Wenn Gott sich an seine Verheißungen an Israel nicht mehr gebunden weiß, warum sollte er dann die Verheißungen und Segenszusagen an das neutestamentliche Gottesvolk ernster nehmen? Für Paulus geht es bei seinem Nachdenken über Israel um die Frage nach der Treue Gottes zu seinem Wort. Ist auf das Wort Gottes unbedingt Verlass? Oder nimmt Gott eventuell bei Fehlverhalten oder wann auch immer seine Zusagen zurück? Wie viele von uns haben persönliche Zusagen im Herzen und im Ohr. Taufzusagen: Ich habe dich erlöst, sagt Jesus Christus. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Nimmt Gott sein Wort zurück? Zwei Gedanken von Paulus zu diesem Thema will ich heute Morgen benennen. Erstens, Paulus betont den Vorrang Israels vor allen Christen aus den Heiden, also auch vor uns. Den Vorrang Israel vor allen Christen aus den Heiden. Das Bild, das er dafür benutzt, ist das des Ölbaumes. Israel, Gottes auserwähltes Volk, die Juden, das ist der Ölbaum, sagt Paulus, in dem wir, die Christen aus den Heiden, durch Gottes Gnade und Barmherzigkeit eingepfropft worden sind. Unsere Sekretärin in der ökumenischen Zentrale bringt uns zurzeit fast jede Woche Kirschen mit. Und sie sagt, auf diesem Kirschbaum wachsen drei unterschiedliche Kirschsorten. Weil ihr Mann auf diesem einen wilden Baum drei unterschiedliche Kirschsorten eingepfropft hat. So kann man sich das vorstellen, dass der Ölbaum Israel unterschiedliche Zweige, in den Ölbaum Israel unterschiedliche Zweige eingepfropft wurden, aus der Barmherzigkeit Gottes. Den Vorrang Israel, ich habe das oft und lange Zeit auch in meiner aktiven Dienst als Gemeindepastor immer eher so stiefmütterlich behandelt. Und trotzdem bleibt das, was Paulus im Römerbrief schreibt, bestehen. Gott hat sein Volk erwählt und er steht zu dieser Erwählung, weil er sein Volk weiter liebt. Zweitens, nicht unsere frommen Leistungen und auch nicht Israels Versagen haben dazu geführt, dass Gott sich auch ein Volk aus den Heiden erwählt hat. Es ist allein, und darauf kommt es Paulus wieder an, es ist allein Gottes große Barmherzigkeit und seine unfassbare Liebe zu uns verlorenen Menschen, die Gott veranlasst hat, sein Heil zu uns Menschen zu bringen. Der entscheidende Satz steht direkt vor unserem Predigtabschnitt. Einige von euch haben die Bibel aufgeschlagen. Ich lese den Vers 32 vor, denn Gott hat alle, und jetzt muss man an dieser Stelle wirklich alle lesen, alle Juden, alle Heiden, alle Menschen, denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Nicht unsere guten Taten, nicht unsere frommen Leistungen sind Gott ins Auge gefallen. Unsere Sünde ist Gott ins Auge gefallen. Unser Verlorensein ist Gott ins Auge gefallen. In der Bibel heißt es, der Sünde Sold ist der Tod. Und genau damit wollte Gott sich nicht abfinden, als er mich angesehen hat und als er dich angesehen hat. Der Sünde Sold ist dein Tod, Bernd Denski. Genau damit wollte sich Gott nicht abfinden, sondern hat sich einen Rettungsplan ersonnen. Ein Rettungsplan, der die Sünde wegnimmt und der den Tod vernichtet. Als der Apostel bei seinem Nachsinn über den Rettungsweg Gottes an dieser Stelle angekommen ist, genau da bricht es aus ihm heraus. Oh, welch Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Staunend fängt er an, Gott anzubeten. Wie unergründlich sind deine Entscheidungen? Wie unerforschlich deine Wege? Wann bist du zum letzten Mal so richtig ins Schwärmen und Staunen gekommen, habe ich gefragt. Der Apostel Paulus kommt in Staunen, als er über Gottes Rettungsweg nachdenkt. Er lotet dabei diese Spannung aus, die zwischen Juden und Heiden besteht. Und er kommt zu dem Schluss, es liegt nicht an der moralischen Qualität der Heiden, dass Gott seine Liebe an ihnen offenbar werden lässt. Es liegt nicht an unserer moralischen Qualität. Und es liegt schon gar nicht an der Schuldverstrickung des Volkes Israel. Es liegt einzig und allein an Gottes Liebe und Barmherzigkeit, mit denen er sich beiden zuwendet, Juden und Heiden. Wenn wir das Loblied des Paulus etwas genauer anschauen, dann fällt die Dreiheit der Struktur auf. Von diesem Hauptwort, oh welch Tiefe, von dieser Tiefe Gottes sind sprachlich abhängig und sie verweisen immer auf etwas. Einmal der Reichtum Gottes, der auf die Schöpfung verweist, letztlich auf das ganze Universum, auf alles Leben, wie es sich regt. Der Reichtum Gottes, die Weisheit Gottes, die auf das Erbarmen Gottes verweist, auf seinen Rettungsweg, auf den Erlöser Jesus Christus. Und abhängig sind davon auch die Erkenntnis Gottes. Wer wird uns in alle Wahrheit leiten? Der Heilige Geist. Drei Begriffe, die auf die drei Personen, die wir in Gott glauben, verweisen. Und auf diese erste Dreierstruktur folgt eine nächste Dreierstruktur. Drei Fragen. Und wir könnten sie durchaus rhetorisch nennen, weil alle drei Fragen mit einem Wort beantwortet werden können. Niemand. Niemand. Aber ich will sie uns einmal persönlich zuspielen, damit wir innehalten und darüber nachdenken können. Es gibt ja durchaus Menschen, die soll es auch unter uns geben, die argumentieren, ich brauche keine Erlösung. Ich finde meinen Lebensweg allein. Und der Weg, den Gott uns weist mit Kreuz und Auferstehung Jesu, dieser Weg ist mir viel zu brutal. Da verzichte ich lieber auf jegliche Erlösung. Und ich denke, Paulus kennt solche Argumente und Lebensüberzeugung. Und er fragt, und jetzt kommen die Fragen, wie wir sie hören können. Bist du es denn, der Gottes Gedanken erforscht hat? Bist du es denn, den Gott als Ratgeber über seinen Rettungsplan hinzugezogen hat? Bist du es denn, dem Gott etwas schuldig geblieben ist? Hat er sich von dir etwas geliehen? dass er dir unbedingt zurückerstatten muss? Ist es nicht eher umgekehrt, dass du Gott dein Leben schuldest? Schließlich der letzte Dreiklang des Hymnus. Er benennt Grund und Ziel unseres menschlichen Lebens und aller Schöpfung. Auch da wieder dieser Verweis auf die drei Personen Gottes. Alle Dinge, heißt es, sind von Gott, dem Vater und Schöpfer her. Sind durch Gott, auch das bezeugt die Bibel, durch Christus geschaffen und sind zu Gott hin, den Vollender, geschaffen durch den Heiligen Geist. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Worüber kommen wir so ins Staunen und Schwärmen? Worüber vielleicht auch zur Anbetung Gottes? Der Apostel Paulus lädt uns heute ein, über die Unergründlichkeit, über den Reichtum und die Fülle Gottes nachzudenken und darüber in Staunen zu kommen. Ich habe es schon gesagt, wenn ich mit meiner Frau wie gestern in den Bergen bin, dann staune ich über die Majestät, die Vielfältigkeit, die Schönheit. Es ist immer noch etwas vom Almrausch zu sehen. Die Blumen, wenn sie blühen. Und dann fällt mir das Lied oft ein, das wir am Anfang gesungen haben. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort. Wenn ich auf alle jene Wesen achtest, die du regierst und nährest fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Es gibt Situationen, da komme ich über die Erlösungsmacht Gottes in Staunen und in die Anbetung. All die Lieder, die wir singen vom Lamm Gottes, das unsere Sünden trägt, wo wir auf einmal ja auch zustimmen und sagen, ja, du trägst auch meine Sünde. Obwohl, und das gehört auch zu meinem Leben zumindest dazu, ich meine Sündhaftigkeit und mein Verlorensein nicht regelmäßig so empfinde. Ja. Oft denke ich, mein Leben ist doch ganz in Ordnung. Ich lebe doch recht bürgerlich, nicht auffällig. Es wird doch schon so weitergehen, oder? Bin ich wirklich so ein großer Sünder? Brauche ich wirklich die Vergebung Gottes durch das Kreuz Jesu? Die Bibel sagt uns, es ist so. Wir brauchen sie. Ich und du brauchst sie. Es ist nämlich Gottes Rettungsweg für mich und für dich. Und manchmal gibt es Situationen, da fällt es wie ein Blitz in meinem Leben und ich sage, ja, Herr, ich brauche dich. Ich brauche dich, deine Vergebung und deine Liebe. Über Pfingsten habe ich nach 35 Jahren mich mit meinen Kommilitonen aus unserer ersten Studenten-WG getroffen. Es gab vieles zu erzählen, Fröhliches, auch manches Leidvolle. Wir haben damals, als wir Studenten waren, viel über alternatives Leben nachgedacht und rumgesponnen. Jetzt mal geguckt, wer lebt denn von uns so alternativ? Ja, einer hat es in Ansätzen geschafft. Einer von sieben. Einer hat es in Ansätzen geschafft. Aber auf der anderen Seite, und das hat mich dann auch sehr betroffen gemacht, hat mir ein Kommilitone erzählt von früher, wie er eines Sonntagsmorgens seinen 23-jährigen Sohn tot im Bett gefunden hat. Und wie damit für ihn und für seine Frau eine Welt zusammengebrochen ist. Neben einem großen Mitgefühl machte sich in meinem Herzen auch eine große Dankbarkeit breit. Nämlich für die Bewahrung, die Gott mir bisher mit meiner Familie geschenkt hat. Alle meine vier Kinder sind gesund und können aktiv ihr Leben gestalten. Ist das nicht ein großer Dank? Alle meine vier Kinder laufen ihren Weg. Und ich darf sie jetzt schon als Großvater die Enkelkinder mit begleiten. Aufgrund der Barmherzigkeit, die Gott mir zugewandt hat. Ein solch plötzlicher und unerwarteter Tod ruft bei mir aber fast unweigerlich die Frage wach, und wie lange habe ich noch zu leben? In einer der letzten Nummern der Zeitschrift Die Gemeinde habe ich gelesen, dass ein Kollege von mir, 3 Jahre älter als ich, mit dem ich öfter auf Fortbildung zusammengesessen habe, mit 64 relativ plötzlich gestorben ist. Wie lange habe ich noch zu leben? Bin ich bereit, notfalls in dieser Sekunde vor meinen Gott und Schöpfer zu treten? Eine Frage, der ich mich an manchen Stellen einfach nicht zu entziehen vermag und auch nicht will. Gott sei Dank fängt dann oft auch wieder ein Lied in mir an zu klingen. Jesus nimmt die Sünder an, mich hat er auch angenommen und den Himmel aufgetan, dass ich selig zu ihm kommen und auf den Trost sterben kann. Jesus nimmt die Sünder an. Altes Sonntagsschullied, ganz klein gelernt. Und kommt genau in solchen Situationen, wird es wach und fängt an zu klingen. Gott hat uns einen Rettungsweg gewiesen. Staunend und anbetend bleibe ich stehen. O welch Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Lassen wir uns mit Paulus und von Paulus mit auf den Weg der Anbetung nehmen. Ich habe dazu etwas mitgebracht, Haushaltsgerät. Ich habe euch dazu eine Schöpfkelle mitgebracht. Der Kirchenvater Augustin erzählt einmal, wie er ans Mittelmeer kommt und sieht, wie ein kleiner Junge mit einer Sandform immer wieder Wasser aus dem Meer schöpft und in den Sand gießt. Auf seine Frage, was er denn dort macht, bekommt Augustin zur Antwort: Ich will das Meer ausschöpfen. Anbetung schöpft aus der Fülle Gottes. Anbetung freut sich und feiert, was Gott in seiner Unerforschlichkeit in Bewegung gesetzt hat. In Bewegung gesetzt hat, um seine verlorenen Menschen zu retten. Paulus kommt darüber in Schwärmen und Staunen und kommt in die Anbetung. Ich wünsche es jedem von uns, dass wir an jedem Tag unseres Lebens, beginnend mit diesem Gottesdienst heute, uns Zeit und Muße nehmen, und das gehört auch zur Anbetung dazu, Zeit und Muße, um aus dem Reichtum der Fülle Gottes zu schöpfen. Im Namen Jesu Christi. Amen.